davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Hallo Matthias.
Hallo Lucia.
Hallo Jana.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist. Ich habe in der ersten Klasse Kantele gelernt. Weißt du, was Kantele ist?
Ein Saiteninstrument?
Ja.
Das irgendwie klingt irgendwie nach Gesang. Kantele oder... Ich habe immer gedacht, das heißt Kantele.
So weiß von, ich nicht, von also bei uns hieß es Kantele, aber wir sind ja sehr weit auseinander. So. Also es könnte ja sein, dass es bei dir anders heißt als bei mir. Das habe ich in der ersten Klasse gelernt und ich fand es sehr beruhigend. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute die Jana da haben, weil die spielt Harfe, die hat ein paar mehr Saiten als so eine Kantele. Mhm. Aber ist genauso beruhigend.
Beruhigend?
Beruhigend. Findest du Harfe nicht beruhigend, oder was?
Ja, ich weiß nicht, ob beruhigend das ist, was die Harfe ausreichend beschreibt. Für mich ist es das klassische romantische Instrument, Aha. die Harfe. Aber das werden wir sicherlich gleich noch aus fachkundigerem Munde erfahren, was die Harfe eigentlich genau ist. Aber vorher habe ich noch eine Frage an dich. Hast du dich schon wieder mit Randale getroffen? Weil du wolltest ja mit denen zusammen beim Festival im nächsten Jahr in Bielefeld spielen.
Stopp. Du hast es dir in deinem Kopf ausgedacht, dass das gut zusammenpassen könnte. Also nein, habe ich noch nicht.
Hast du noch nicht, aber wir haben ja nächstes Jahr das 25-jährige Bestehen von Kindermusik.de und das feiern wir in Bielefeld mit einem großen Festival mit mindestens 5 Konzerten, wo wieder viele verschiedene Kindermusiker und Musikerinnen aus dem Netzwerk zusammen in einem Konzert spielen. Und du weißt ja, ich bin ein Freund von Gegensätzen, die sich anziehen.
Ja.
Und da würde es mich schon interessieren, wenn Randale einen Lucia Ruf-Song interpretiert und umgekehrt, wie das klingt, wenn die zusammenspielen.
Und du, mit wem wirst du dann spielen?
Vielleicht mit Jana Pachel, vielleicht können wir die auch noch mit einbeziehen.
Aber das würde ja bedeuten, dass du total rockig bist, wenn du Jana als Gegenpol haben willst. Aber ich finde, du bist ja eher so jazzig angehaucht.
Ja, aber das ist ja trotzdem eine große Erweiterung des Klangspektrums.
Aber es ist kein Gegensatz.
Nee, ein Gegensatz ist es vielleicht nicht. Aber ein Gegensatz ist es wirklich in Wirklichkeit auch nicht, wenn du mit Randale spielst, sondern auch nur die sehr weit entfernten Pole auf einer Skala, die alle zu Kindermusik gehören.
Okay, dann fragen wir jetzt mal Jana, ob sie Bock hat, mit dir ein Konzert zu spielen, oder?
Okay.
Hast du Lust, Jana?
Ich denke, wir könnten da mal drüber nachdenken und schauen wir mal, was wir dann machen.
Ah, sehr gut, siehst du? Prima.
Hey, das hat ja leicht geklappt.
Das finde ich total spannend. Ich kenne Harfe erstmal von E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann ist eigentlich einer meiner Lieblingsautoren und der war aber auch Komponist. Eins seiner bekanntesten Stücke ist so ein Harfenkonzert gewesen. Kennst du das auch?
Nee. Also ja, vielleicht vom Hören, aber jetzt gerade auf die Schnelle nicht.
Von daher denke ich eben, dass E.T.A. Hoffmann ist ja so der Urausdruck der Romantik. Das war eben auch so dieser romantische Sound, den die Harfe da reingebracht hat. Wobei auch Mozart ein Harfen- und Flötenkonzert ja komponiert hat. Wie würdest du das einordnen, Jana?
Du meinst die Harfe?
Ja.
Ich finde, die Harfe ist sehr vielfältig. Also sie gehört auf jeden Fall zur Romantik, aber man kann auch wunderbar moderne Sachen mit ihr spielen. Man kann Jazz auf ihr spielen. Es gibt auch berühmte Jazz-Harfenisten. Dann gibt es die kleine Harfe, da kann man die irische Musik drauf spielen.
Das heißt irische Volksmusik? Oder?
Genau.
Also in Irland ist das ein richtiges volkstümliches Instrument?
Genau, ja. Und da wird fast in allen Pubs wird die kleine Harfe ausgepackt und dann wird Musik gespielt.
Und das ist doch dann bestimmt keine Entspannungsmusik, oder?
Ja, es kommt drauf an. Es gibt sowohl das eine als auch die wilde Tanzmusik bei den Iren.
Aber mich würde voll interessieren, wie man zur Harfe kommt. Wie kommt man auf die Idee, Harfe zu lernen und wie beißt man sich dann da durch?
Also ja, ich war auf dem Tag der offenen Tür in der Musikschule hier in Bielefeld und dann werden ja alle Instrumente vorgestellt. Unter anderem standen dann auf einer Bühne die ganzen Harfen und dann habe ich mich da dran gesetzt. Ich war irgendwie 5 oder 6, habe mich an die Harfe gesetzt und war sofort fasziniert von der Harfe, wollte die unbedingt spielen. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, nein, nein, Jana, erstmal müssen alle Kinder die Blockflöte lernen. Weil sie hat natürlich nur dieses große Instrument gesehen und hat gedacht, oh je, das ist ganz schön teuer und ganz schön schwer.
Gibt's da nicht
vielleicht vergisst sie das.
Gibt es da nicht irgendwie eine Kinderharfe oder sowas?
Ja, gibt es. Trotz alledem ist sie ja auch schon recht kostspielig.
Ja, du hast jetzt ein Instrument mitgebracht, das hat so ungefähr die Höhe von Lucia.
Na, ein bisschen größer, glaube ich sogar.
Na, ja, so, aber nicht viel ungefähr. Aber das ist auch eine kleine Harfe, hast du gesagt?
Ja, und gibt's aber, dann noch also es ist eine irische Harfe, ja? Aber es ist eine große irische Harfe.
Okay.
Es gibt durchaus kleinere Harfen und es gibt auch so Schoßharfen.
Okay.
Genau, das nehmen die in Irland dann auch oft, ne? Aber oder in Schottland wird die auch gern gespielt. Aber man fängt als Kind tatsächlich mit einer irischen Harfe an, aber es muss dann nicht so eine große irische Harfe sein.
Aber die steht schon dann auch auf dem Fußboden, ja. Oder hat man dann die auf dem Schoß?
Nein, die steht auf dem Fußboden und man lehnt sie sich auf die Schulter und spielt dann dran, genau. Ja, ja, und ich habe dann, ganz brav Blockflöte angefangen zu spielen und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, so jetzt möchte ich aber doch gerne auch die Harfe spielen.
Hast
weil
es nicht
ist,
vergessen?
Genau, ich habe es nicht vergessen, sie ist mir im Herzen geblieben und dann durfte ich auch Harfe spielen und dann habe ich im Alter von 7 Jahren angefangen, die Harfe zu spielen.
Und ich habe ja auch meine ersten musikalischen Wege auf der Blockflöte gemacht und bin der heute noch dankbar. Also bei uns war es ja noch so, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass wir in der Klasse alle zusammen Blockflöte gespielt haben, alle 30 Kinder, und das war nicht immer schön. Und trotzdem hab ich der Blockflöte viel zu verdanken, weil ich so die Grundlagen der Musik, der Noten und der Zählweise und was weiß ich darauf gelernt habe. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist auch so. Und es ist auch nicht so gewesen, dass ich die Blockflöte direkt weggelegt habe, als die Harfe dazu kam, sondern ich habe noch lange weiter Blockflöte gespielt, habe das auch noch erweitert in Altblockflöte und in Ensembles gespielt, auch in der Schule, in den Schulensembles. Ja, genau. Also ich habe nicht die Blockflöte gegen die Harfe getauscht, sondern ich habe dann beides gemacht. Genau.
Und bist du jetzt diejenige, die die Kinder die Harfe vorstellt Kindern in der Musikschule?
Genau, ja. Also sowohl in der Musikschule als auch schon bei meinen ganz Kleinen. Ich fange ja schon mit den Babys an, Musik zu machen. Und auch da bringe ich sie zu ganz manchen Anlässen mit, so besonderen Anlässen nicht immer, weil es ist ja auch ein bisschen Aufwand. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es ein total faszinierendes Instrument für die Kinder ist, egal welches Alter sie
dürfen,
haben.
Dürfen die dann auch ran?
Dürfen sie, ja. Also nicht, wenn ich nicht dabei bin. Ich bin schon dabei, weil sie fällt sonst auch schnell um.
Mhm.
Aber sie dürfen ran, sie dürfen die Saiten probieren, sie dürfen sich auch mal hinsetzen, wenn es größere Kinder sind, hinsetzen und ausprobieren. Auf jeden Fall, ja.
Wie alt sind die Kinder in deinen Liedergartenkursen?
Die sind von 4 Monate alt bis so 5 ungefähr, aufgeteilt in verschiedene Altersgruppen. Genau, 5, 5,5.
Und lernen dann manche auch Harfe spielen?
Ja, tatsächlich ja. Harfe oder Klavier bringe ich auch bei uns zu Hause, genau. Und ich habe schon einige von meinen, die bei mir sind, seit sie 4 Monate alt sind, und die sind jetzt bei mir im Klavierunterricht tatsächlich. Das ist schon schön mitzuerleben und die Kinder zu begleiten.
Wenn ich mal so in der Krippe bin und da so einen Projekttag mache, lasse ich die Kinder auch immer an die Gitarre, und dann gibt es so unterschiedliche Herangehensweisen der Kinder. Also sie versuchen natürlich, das nachzuahmen, das Strum, also so einmal so runterstreichen. Aber das klappt irgendwie nicht immer. Bei der Harfe gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja wahrscheinlich dran ziehen, man kann drüber streichen, man kann wahrscheinlich auch dagegen klopfen.
Genau.
Wie gehen die Kinder davor, wenn du...
Auch tatsächlich ganz unterschiedlich. Ja. Manche setzen sich hin und zupfen ganz vorsichtig die Saiten an. Manche streichen wirklich über die ganze Harfe, dass ein Glissando erklingt, was ja einfach vom Klang auch total toll ist. Mhm. Manche klopfen auf den Resonanzboden, um das zu hören, wie das klingt, weil das ja auch sehr hallt. Ganz unterschiedlich, ja.
Du begleitest dann auch dich, wenn du singst, wenn du mit den Kindern was machst, meine ich?
Ja, so einfache Lieder, wobei das dann tatsächlich oft Schlaflieder sind oder Kuschellieder, ne? So von der beruhigenden Wirkung, dass die Kinder bei den Eltern auf dem Schoß sitzen und kuscheln, oder die Größeren liegen dann auf ihrer Matte und hören einfach nur zu. Genau, und manchmal spiele ich nur was und manchmal singe ich dazu, aber so einfache Schlaflieder dann, ne?
Und ansonsten spielst du aber auch dann, wenn es wilder wird, instrumental oder...
Ja, da nutze ich dann öfter dann vielleicht das Klavier mal, ja. Oder Gitarre kann ich so ein paar Grundgriffe, die für Kinderlieder dann gerne reichen. Sowas mache ich dann, genau. Aber die Harfe nutze ich tatsächlich mehr als Ruheinstrument bei den Kindern.
Was sind das so für Schlaflieder, die du da spielst?
Jetzt darfst du nur die von Matthias erzählen.
Von bis, von traditionellen Liedern, weißt du, wie viele Sternlein stehen, oder irgendwelche, die ich in meiner Liedergartenausbildung kennengelernt habe, Kinderlieder, so Schlaflieder, also von bis, also ich gucke immer so, was mir gefällt, und dann...
Ja, fällt dir eins ein, was dir gefällt? Außer willst du, wie viel Sternlein, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Da habe ich eine ganz spezielle Assoziation, dass... Musste ich mal spielen, das ist eigentlich ein sehr trauriger Anlass gewesen, weil mal ein Junge, der bei mir im Musikkurs war, also ich habe auch ganz früher Musikkurse gegeben, gestorben ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich auf der Beerdigung spielen kann. Und dann haben sie sich eben gewünscht, dieses Lied, okay. Weißt du, wie viele Sternlein stehen. Und das war so, also das hat mich echt in meinen Grundfesten erschüttert, sage ich mal, so auf so einer Beerdigung, wo alle wort- und sprachlos sind, weil keiner versteht, warum so ein kleiner Junge sterben muss. Dieses Lied dann singen, wo ansonsten keiner singt, das war schon echt bewegend.
Ja, das glaube ich. Also gerade aktuell singen wir ganz viel Schlaf, mein Kindlein schlafe, heißt das. Das habe ich kennengelernt in der Ausbildung, ist in dem Liedergarten-Konzeptbuch mit enthalten. Und ich finde das selber einfach so schön und beruhigend. Und die Kinder, je öfter man das singt, umso ruhiger und so leiser wird es tatsächlich im Kursraum. Das finde ich immer total schön zu erleben, wie die Kinder das dann doch auch akzeptieren. Ja, das ist jetzt irgendwie was, wo ich zur Ruhe kommen soll, ne? Auch wenn sie vorher aufgedreht waren. Trotzdem schafft man es dann, dass sie dann zur Ruhe kommen. Das
finde
ich toll. Meistens. Natürlich gibt es auch Tage, wo die zu sehr aufgedreht sind oder so, klar. Ne?
Dann versucht man es auch erst gar nicht vielleicht, oder?
Ja, wenn wobei man das doch, merkt. Ich mache es schon immer in den Stunden, mache ich das schon immer ein Kuschellied. Ja. Aber wenn ich merke, okay, heute wollt ihr nicht so kuscheln, dann singen wir es ein, zweimal und dann sage ich, okay, heute ist nicht so Kuscheltag, dann machen wir jetzt was anderes.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Harfe, wenn man die Harfe nimmt, dass die von alleine wirkt. Dass selbst Kinder, die total aufgedreht sind, dann zur Ruhe kommen.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal Kinder so aufgedreht sind, dass selbst die Harfe da nicht mehr hinreicht.
Oder? Na, bei der Harfe, also wenn ich die Harfe mit habe oder wenn ich mal auf Taufen spiele oder so, da habe ich es tatsächlich noch nie erlebt, dass die Kinder nicht zur Ruhe kommen.
Ich glaube, dadurch, dass die ja doch auch relativ laut ist, aber trotzdem so einen weichen, warmen Klang hat, glaube ich, wirkt die auf alle Kinder beruhigend.
Also sollte das zum festen Bestandteil der Erzieherinnenausbildung gehören, Harfe zu lernen?
Jetzt können mich bald alle nicht mehr leiden, wenn wir das jetzt hören, weil ich kriege auch immer wieder Nachrichten, oh, wir lernen gerade in der Ausbildung Gitarre. Ukulele wäre doch viel besser, wenn wir jetzt auch noch mit Harfe um die Ecke kommen. Ich weiß nicht, ob die uns dann noch so gut finden.
Das kann ja Kantele sein.
Ja, das stimmt. Aber, ja.
Aber hat es auch dieselbe beruhigende Wirkung? Man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe die immer noch, aber leider ohne Stimmgerät. Also jetzt wirkt sie überhaupt nicht mehr beruhigend.
Jana, du hast von deiner Ausbildung gesprochen. Da meintest du eben diese Liedergarten-Ausbildung, weil du bist ja eigentlich, hast ja eigentlich Musik studiert, oder?
Nein, ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht im heilpädagogischen Bereich, weil ich ursprünglich Musiktherapeutin werden wollte. Mhm. Und dann bin ich aber im Montessori-Kinderhaus hängen geblieben und habe das Montessori-Diplom gemacht und habe dann den Schwerpunkt auf die Musik mit den Kindern gelegt und habe dann halt die Ausbildung zur Liedergartenlehrerin gemacht, genau. Also ich konnte tatsächlich damals nicht Musik studieren, weil mir meine Hände, meine Handgelenke einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und ich nicht länger üben konnte, weil ich chronische Sehnenscheinentzündung bekommen habe.
Das und kommt das, auch bei der Harfe?
Ja, und das dann halt fürs Studium nicht ging. Also ich konnte einfach nicht die Übezeit dafür aufbringen, die es hätte gebraucht, um wirklich ein Musikstudium an der Harfe zu machen, genau.
Wie lange dauert die Ausbildung zur Liedergärtnerin?
2 Jahre.
2 Jahre,
genau. Okay. Immer mit Blockunterricht am Wochenende und dann hospitieren in Liedergarten- oder Musikgartengruppen, genau.
Das gehört zusammen, Musikgarten und Liedergarten?
Nein, es gehört nicht zusammen, aber es ist sehr ähnlich. Also der Liedergarten ist vom Sängerbund Nordrhein-Westfalen der Träger und der Musikgarten ist ja in der EMP-Ausbildung auch mit, also es ist einfach ein anderer Träger, aber vom Konzept ist es sehr, sehr ähnlich. Ich würde fast sagen, 80% war gleich. Im Liedergarten ist noch etwas mehr Fokus gelegt worden auf den Gesang, weil es vom Sängerbund ist und die das als Nachwuchsförderung für ihre Chöre initiiert haben.
Naja, und der Unterschied ist auch die Ausbildung Musikgarten. Musikgarten kann man mit 2 Wochenenden, bekommt man eine Lizenz und bei dir waren es 2 Jahre. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Und das ist berufsbegleitend? Macht das jeder oder ist das für Erzieherinnen und Erzieher?
Nee, ist berufsbegleitend. Ja, das kann jeder machen. Also man musste so eine pädagogische Grundlage haben und dann auch eine kleine Aufnahmeprüfung machen, so ein paar Lieder vorsingen und ich weiß gar nicht mehr so genau, ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall halt eine Aufnahmeprüfung machen und auch nachher einen Abschluss, ne, eine Prüfung. Aber es kann jeder machen, der dazu Lust hat, ja.
Mit pädagogischer Ausbildung, auch das ein Unterschied zu Musikgarten.
Musst du denn vorweisen, dass du Erzieherin bist oder wie
ja,
wird das?
Ja, ich musste das machen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile noch so ist, aber ich musste das damals machen. Ich gehörte mit zu einer der ersten Runden, die gemacht haben.
Ja.
Mittlerweile ist es weiterentwickelt. Es gibt auch irgendwie Liedergarten in der Kita, so eine Ausbildung speziell für Erzieherinnen, die dann so eine Fortbildung oder Ausbildung machen. Ich glaube, das ist nicht ganz so umfangreich. Da geht es dann, glaube ich, ums Singen und Musizieren in der Kita selbst für Kita-Personal als Fortbildung. Ne? Aber das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau.
Ja. Und das heißt, du führst mit dem Liedergarten die Kinder ans Singen heran, weil du sagst, es ist vom Sängerbund initiiert.
An Singen und mir ist aber auch wichtig, dass der musikalische Teil nicht zu kurz kommt. Also wir spielen mit Instrumenten, ich bringe Rhythmik mit rein, so verschiedene. Ne? Also da habe ich dann, hospitiert im Musikgarten, weil es halt damals noch nicht so viel Liedergarten zum Hospitieren gab. Und deswegen habe ich da raus dann das ein bisschen mitgenommen, ne? Dass ich viel, weil ich das auch wichtig finde, ne? Mit so Rhythmus spielen oder Klatschspiele und auch hören wir Musik von einem Medium und tanzen dann dazu. Ne? Also wir singen nicht die ganze Stunde nur, sondern wir hören auch Musik und tanzen dann entsprechend dazu. Ne?
Musik und Bewegung.
Genau.
Sind ja auch ein wichtiger wichtiges Zusammenspiel. Die kommen auch vor.
Ja.
Jeder musikalische Ablauf lässt sich als Bewegung darstellen und jede Bewegung lässt sich als Musik darstellen.
Ja, genau. Und das ist mir halt auch wichtig. Und ich finde es auch gerade für die Kinder wichtig, dass man nicht die ganze Stunde nur sitzt und singt und Musik macht, sondern dass sie halt sich auch bewegen, dass sie lernen, wie kann ich mich zur Musik bewegen. Mit den Größeren holen wir uns auch manchmal ein Blatt und wir malen einfach zur Musik, nichts Vorgegebenes, sondern sie sollen dann mal einfach malen, was sie hören. Oder halt so Mallieder, ne? Im Winter haben wir dann Schneemänner gemalt, da haben wir das geübt, den Kreis zu malen zu einem entsprechenden Lied und so, genau.
Ich finde Malen zu Musik ja total schwer. Ich habe das in meiner Erzieherausbildung in der Grundschulförderklasse gemacht, Malen zu Musik. Die haben das total gut umgesetzt, aber mir selbst fällt es total schwer, was zu hören malen. Und zu malen, was man hört, weil ich automatisch Bilder im Kopf habe, die ich malen möchte, aber die können auch ganz unabhängig sein von der Musik.
Aber das Interessante daran ist, also das geht mir oder ging mir am Anfang auch so, und dann habe ich das in der Liedergartenausbildung gelernt. Die Kinder gehen nicht so daran, die gehen nicht daran, was ist das für ein Bild, was muss ich für ein Bild malen, sondern die malen dann sowas.
Genau,
die malen Schwünge und Kreise und Striche, und wenn das ganz wild ist, malen sie so Punkte mit den, manche Kinder haben zwei Stifte in der Hand und malen dann Punkte aufs Bild ganz wild. Manchmal geht dabei eine Mine des Buntstiftes kaputt, aber dann ist das so. Also die Kinder gehen da tatsächlich anders ran als wir Erwachsenen.
Ja, weil wir schon viel zu verkopft sind dafür.
Genau, ich stelle mir das auch so, also ich habe zum Beispiel immer gerne aus diesem Karneval der Tiere dieses Aquarium gemacht. Weil das so ein, also das bringt ja auch eine Bewegung erstmal hervor. Und die Bewegung setzt du dann einfach in Schwünge oder Blasen oder was, da steigen ja, wenn man das hört, steigen ja die Blasen irgendwie auf, setzt du dann irgendwie direkt um.
So. Aber kannst du deinen Kopf abschalten und dann einfach deine Hand machen lassen?
Dafür habe ich es zu selten jetzt wirklich gemacht, um das beurteilen zu können.
Weil ich wäre sofort, Aquarium wäre ich sofort in einem Bild drin und würde anfangen, dieses Bild zu malen und nicht die Bewegung.
Naja, du brauchst es ja nicht zu wissen, dass es Aquarium heißt vorher. Du kannst ja erstmal, der Künstler oder der Komponist hat ja auch versucht, seine Vorstellung vom Aquarium in Musik umzusetzen. Und da brauchst du erstmal eigentlich den Titel in dem Fall nicht.
Man könnte so Erwachsenen-Sachen anbieten, Malen zur Musik.
Gibt's doch bestimmt,
gibt's
oder?
Gibt's bestimmt, würde ich auch sagen. Also, aber das Aquarium, das verwende ich tatsächlich auch ganz viel.
Ah, ja.
Und zwar verzaubern wir uns dann immer in Fische und die Kinder haben Tücher. Und dann tanzen die mit den Tüchern durch den Raum. Das sieht auch sehr wunderschön aus. Und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich die Kinder das dann tanzen.
Genau, man braucht gar nicht mehr viel Vorgabe machen, weil die Musik einfach für sich spricht dann, ne?
Genau.
Schön. Sollten wir auch mal machen, so Musik tanzen und malen.
Ja, machen wir doch auch.
Probiert es aus. Ja. Also, es macht Spaß. Man muss sich da wirklich von lösen und einfach die Hand mit der Musik, als würdest du irgendwas dirigieren. Stell dir vor, du würdest einfach dirigieren und einfach den Stift in die Hand nehmen.
Beim Dirigieren bin ich auch gnadenlos gescheitert. Ich glaube, damals in meiner Chorleiterausbildung waren die ziemlich verzweifelt bei mir.
Ich habe ja auch dirigieren gelernt, aber wenn ich dann so einen Dirigent oder eine Dirigentin vor dem Orchester sehe, kriege ich das meistens nicht zusammen. Also wo da der Takt ist, den sie schlägt, oder die haben noch irgendwie eine Geheimsprache, die ich noch nicht so durchschaut habe. Oder wie geht dir das, Jana?
Es ist auf jeden Fall eine Kunst und es ist immer schön anzuschauen, finde ich, auf jeden Fall, wie sie das machen. Schon, man kann das schon erkennen, finde ich, die Einsen, also zumindest immer die Einsen. Der Rest des Taktes ist tatsächlich immer verschieden, wie die Dirigenten das dann ausführen.
Spielst du manchmal auch mit einem Orchester?
Habe ich am Anfang gemacht, aber dann nicht mehr so viel. Also ich fand immer, mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, im Orchester zu spielen. Die Harfe hört man oft wenig im Orchester und dann sitzt du bei den Proben da. So, vielleicht darf ich das jetzt hier nicht so sagen, aber dann sitzt man bei den Proben da und zählt Pause, Pause, drei Takte, Pause, vier Takte, fünf Takte, sechs Takte, sieben Takte, acht Takte, oh, jetzt darf ich gleich spielen, setzt ein, will losspielen und dann macht der Dirigent Stopp nochmal von Takt und so, da habe ich schon wieder Pause stehen. Und dann war das immer so, das fand ich immer so ein bisschen schade, weil dann doch viel Pause ist und man dann irgendwie gar nicht so viel spielen kann und dann, wenn man endlich spielen kann, hört man gar nicht so viel davon.
Das heißt, wo spielst du dann? Also spielst du in Duetten und in Kirchen oder in, also wo spielst du Harfe?
Ja, also ich spiele tatsächlich irgendwie in Kirchen oder in irgendwelchen Sälen, je nachdem, wo es so gebucht wird oder bei Ausstellungseröffnungen auch mal oder bei Weihnachtsfeiern. Entweder spiele ich alleine oder...
HOP, oder? Wie nennt ihr das?
Harpanduo, ja. Also ja, Harfe und Panflöte mit meinem Mann zusammen, genau. Oder bei Hochzeiten natürlich super gerne, wird gerne die Harfe gebucht, bei Taufen und auch bei Beerdigungen. Also tatsächlich die alle Sachen bei Privaten. Ja, und dann mit meinem Mann zusammen, der spielt dann Panflöte dazu. Und was jetzt auch in der Zeit, gerade jetzigen schnelllebigen Zeit, wobei Corona das ja so ein bisschen wieder runtergebracht hat, spiele ich mit einer Klangschalentherapeutin zusammen und wir machen meditative Konzerte. Im Wechsel Klänge, Klangschalen und dann Harfe dazu und immer im Wechsel. Und die Teilnehmer oder die Zuhörer, die sind wirklich eine Stunde lang mit geschlossenen Augen liegen oder sitzen. Genau.
Liegen, oh, das, wo kann man das mal machen? Das möchte ich auch mal erleben. Ein meditatives...
Ja, das kommt auch wirklich sehr gut an.
Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber hat ja dann auch eine begrenzte Besucherzahl, oder?
Ja, es kommt immer auf den Raum an, genau. Also im Liegen ist es tatsächlich schwierig, einen passenden Raum zu finden. Aber das haben wir auch schon gemacht und das ist super angekommen. Ja.
Das könnte man bestimmt gut im Planetarium machen, oder? Da hat man doch manchmal so diese Sitze, wo man so ein bisschen nach hinten liegt, sowieso schon. Und dann vielleicht muss man das unter der Kuppel, vielleicht geht das sogar von der Akustik.
Ja, das stimmt.
Aber hast du noch
das,
nicht?
Nee, habe ich noch nicht. Also wir machen es meistens in Kirchen, weil es einfach in den Kirchen toll klingt.
Gut, da ist natürlich auch die Akustik schön, genau. Ja. Aber Planetarium, da wird es auch total passen, stelle ich mir gerade vor.
Ja, auch da für Kinder.
Da könnte man mal ein tolles Kinderprogramm machen, ja. für Harfe und mit Kinderliedern. Und dann stelle ich mir gerade super vor, ja. Sphärenklänge von weit her aus dem Universum. Hörst du es?
Oh, das ist bestimmt toll. Wollen wir mal die Lebenslieder?
Ja, das wollen wir. Denn wir wollen wissen, wo das alles herkam bei Jana. Und deswegen uns mal über deine Lebenslieder unterhalten. Wobei Lebenslieder, da muss ich gleich mal eine Einschränkung machen. Du hast als Lebenslieder eigentlich immer gleich richtige Werke genannt, jedenfalls teilweise. Zum Beispiel das erste, das ist ein Match mit Helen Simitschew, die Vogelhochzeit. Die hat uns ja auch alle irgendwie geprägt, wie Rolf Zukowski sowieso. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich,
ja,
zum 75. Die Vogelhochzeit hast du wahrscheinlich dann auch als Kind kennengelernt.
Genau, ja, also das ist einfach, ich habe so ein bisschen überlegt bei den Lebensliedern, dass ich irgendwie von jeder Phase meines Lebens was dabei habe und die Vogelhochzeit hat tatsächlich meine Kindheit sehr geprägt. Die lief rauf und runter, ich konnte sie mitsprechen, ich konnte sie mitsingen und habe sie irgendwie gefühlt den ganzen Tag gehört. Und als ich dann jetzt selber die Kinder bekommen habe, haben wir die natürlich auch gehört und die hören die auch sehr gerne rauf und runter.
Okay, aber du hast nicht mal mitgespielt im Kindergarten,
nein,
oder so,
nein,
sondern du hast sie tatsächlich zu Hause
einfach
gehört.
Genau. Ich verbinde die Vogelhochzeit einfach mit der Musik meiner Kindheit. So.
Ne? Und hast du wir haben ja nun schon einmal diesen Titelsong gehabt. Hast du einen bevorzugten Song aus der Vogelhochzeit, den wir hier gleich mal einspielen können? Ich hätte sonst ausgesucht, Hallo Mama, Hallo, Papa. Wärst du damit einverstanden?
Ja, das ist super. Also ich finde tatsächlich alle schön, deswegen konnte ich mich auch nicht festlegen und habe die komplette Vogelhochzeit gesagt. Also was ich auch immer toll fand, war dieses mit dem Brüten, alleine wegen des Dreier.
Ja. Ne,
war das einfach was anderes mal? Genau.
Okay, dann gucken wir nach dem Brüten.
Aber hallo Mama, hallo Papa ist auch toll. Also ist auch toll, ich kann mich nicht entscheiden, das dürft ihr gerne so machen.
Das übernimmt der Matthias.
Ja, genau.
Mach ich.
Hallo Mama, hallo Papa, die Zeit ist um und ich bin da. Hallo Mama, hallo Papa, wie geht es euch? Ist alles klar?
Immer nur brüten, 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 das sei behüten, hüten, hüten. Wer hält das aus? Ich möchte hier raus.
Ja, auch das nächste, was du genannt hast, ist wieder kein einzelnes Lied, sondern ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Konzert für Flöte und Harfe und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Da habe ich gedacht, das hast du bestimmt selber gespielt, oder?
Ja, ich wollte es tatsächlich selber spielen, aber ich habe es nie im Konzert selber gespielt, weil es halt dann nicht mehr ging. Aber ich habe natürlich das immer so für mich zu Hause ein bisschen gespielt und versucht und genau.
Und ist es tatsächlich das einzige von Mozart für Harfe?
Da fragst du mich jetzt was. Das weiß ich gar nicht so genau.
Also dann, ich dachte, du hättest es geschrieben, dann habe ich das irgendwo gelesen. Ich glaube, es ist das Einzige, also manche hat man ja dann vielleicht noch später uminstrumentiert, aber ich glaube, das Einzige, was er tatsächlich für Harfe geschrieben hat.
Ja, das
wer es besser weiß, möge mir schreiben. Und hast du da einen bevorzugten Satz? Das ist ja ein dreisätziges Werk.
Ja, direkt das, wie es anfängt. Ne?
Okay.
Da-da-da-dam, bam, 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 bam.
Dann hören wir da mal rein in das Allegro. Dann geht's weiter mit der Harfe in deinem Leben. Da hat dich Deborah Hanson Conant oder Conant oder wie spricht
Conant?
Conant erwischt.
Genau. Ja, die habe ich irgendwann kennengelernt und fand das einfach
selber
spannend.
Selber persönlich oder nur als?
Nein, auf dem Konzert habe ich sie gesehen.
Ja.
Sie war bei uns in der Hechelei ganz oft. Hat
in
ein
der
Konzert.
Was?
In der Hechelei bei uns in Bielefeld hier.
Das
im
ist ein,
Rahmen
das ist
der
ein, entschuldigt, ist ein Veranstaltungsort oder?
Ja, genau. Und dann war ich bei ihr beim Konzert und ich fand es einfach spannend, was sie gemacht hat. Das geht ja so ein bisschen in die jazz-poppige Richtung.
Ja.
Die hatte halt immer eine Elektroharfe, eine kleine blaue Elektroharfe.
Und das, was ist eine Elektroharfe?
Ja, die hat sie tatsächlich angeschlossen. Die hat nicht so einen großen Resonanzkörper hinten dran, sondern wie auch so eine E-Geige oder E-Bass, ohne natürlichen Klangkörper, sondern man muss ihn anstecken und dann geht's halt elektronisch. Ne? Und die hat sie sich immer so umgehangen. Die war nur so ungefähr ein bisschen größer als der Oberkörper und dann hat sie so umgehangen gehabt und hat auf der Harfe dann gespielt. Das war einfach so komplett was anderes für mich. Ne? Das fand
Harfe
ich halt
goes rock'n'roll.
So ungefähr. Ja, und dann hat sie so schön da ja zugesungen. Und dann hat sie ein Lied, diese Nachtigall, The Nightingale, das haben wir, also mein Mann und ich, haben das jetzt wiederentdeckt und das ist Bestandteil, wenn wir Konzerte geben, aus unserem Programm. Mein Mann spielt dann halt mit der Panflöte die Gesangsstimme und ich spiele halt die Harfe. Ne? Und das ist irgendwie, da habe ich gedacht, das passt so schön jetzt, weil die Nachtigall, das ist ja für die Kinder auch immer spannend, irgendwie, wenn ein Vogel oder ein Tier vertont ist. Und wenn man sich das vorstellt, kann man das auch hören. Also der Text zu dem Lied geht, es geht darum, wer singt denn eigentlich für die Nachtigall, wenn sie sich abends schlafen legt. Ne? Nachtigall singt immer schön für uns und für die anderen Vögel, quasi das Schlaflied für die anderen Vögel. Aber wer macht das denn, wenn die Nachtigall schlafen geht? So, ne? Also das
Und irgendwie zieht sich dann ja auch da eine rote Linie von der Vogelhochzeit zur Nachtigall.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt.
Und dann hören wir mal rein in The Nightingale mit Deborah Hanson Conant. Tiere haben es dir irgendwie angetan, denn du hast als nächstes auf deiner Liste wieder ein richtiges, diesmal ein richtiges Kinderlied, Wenn ein schöner Tag beginnt, von Volker Rosin, wo ja auch die Tiere mächtig Musik machen.
Genau, ja. Und das habe ich aufgeschrieben. Ja, es ist lustig, dass das alles mit Tieren zu tun hat. Das war mir nicht so klar. Aber also das habe ich tatsächlich aufgeschrieben, weil das war das Lied, mit dem ich die Aufnahmeprüfung für die Liedergartenlehrerin gemacht habe. Und mich das sofort gepackt hat, dieses Lied, weil ich das so vielfältig finde. Man kann dazu kuscheln und das einfach nur anhören, wenn man es ganz ruhig singt. Man kann dazu Instrumentenkunde machen mit den großen Kindern. Gerade aktuell machen wir das wieder. Da habe ich dann Bilder von der Geige und von dem Bass, was die Tiere alles spielen. Und die Kinder lernen dann halt die Instrumente kennen und wie man sie spielt. Und dann stehen sie immer alle im Raum und dann spielen sie die Geige oder den Kontrabass oder die Flöte. Und das ist einfach so ein schönes Lied, wo man ein paar Instrumente vorstellen kann, aber halt nicht so viele auf einmal. Mhm. Ne? Und dann die Melodie dazu, das ist, ja, das hat mich irgendwie gepackt direkt von Anfang an.
Ja, die Hasen, die auf Posaunen blasen, glaube ich.
Genau, ja, genau.
Die Kröten spielen, glaube ich, Flöten.
Ich kenne das Lied überhaupt nicht.
Die Mäuse,
nicht.
Die piepsen ganz leise, da üben wir dann das Piano, ne? Dass man auch ganz leise singen kann. Oh. Ja, genau. Die Vögel spielen auf den Geigen und der Maulwurf.
Bello, was spielt Bello? Der Maulwurf spielt den Bass.
Der Maulwurf spielt den Kontrabass.
Und, genau. Und Bello, was spielt der noch?
Eine Bello-Strophe kenne ich gar nicht.
Nee, Bello spielt. Aber das habe ich auch gerade vergessen. Muss ich gleich nochmal recherchieren.
Wir singen beschäftigen, bis du es rausgefunden hast. Ja.
Und zum Schluss singen wir dann immer eine selbstgedichtete Strophe dazu. Manchmal hört man die Kinder, wie sie mit uns Musik machen und dann singen alle la 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 la.
Okay.
Genau. Das ist auch immer nett.
Wir hören mal in das Lied rein von Volker Rosin, Wenn ein schöner Tag beginnt.
Wenn ein schöner Tag beginnt, hört man, wie es singt und klingt. Selbst Bello ruft, ich komme schon und spiel das Metallophon.
Ja, und dann hast du mich ein bisschen herausgefordert mit so einer Auswahl. Also du hast so ein paar Lieder aufgeschrieben, das Kuckuckslied, das Trommellied. Und da habe ich auf der Suche mindestens jeweils 30 Stück gefunden und wusste jetzt nicht welches. Du hast dann noch Noten geschickt, aber ich glaube, davon Aufnahmen zu finden, ist schwierig, ne?
Ja, das ist mit Sicherheit schwierig, weil das ist tatsächlich aus dem Musikgartenkonzept oder Liedergartenkonzept, sie haben es beide drin, aber das sind ein ganz wichtige Rituallieder, die wir von Anfang an oder die ich von Anfang an mit den Babys schon singe und ich fand, die mussten einfach mit rein, habe mir schon fast gedacht, dass es schwierig ist, die zu finden, aber die mussten mit rein, weil ich kriege so oft auch mal Videos oder Sprachnachrichten geschickt, wie die Kinder dann dieses Trommellied, das ist die ganze Zeit auf ei, 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 es sind halt bestimmte Silben, die Kinder schnell sprechen können und ich kriege immer ganz viele Videos, Sprachnachrichten, wo dann diese Babys immer Eier, 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 Eier und so machen. Und,
Ach so, tatsächlich Babys, so Live-Phase, erste Live-Phase.
Genau,
sowas.
Also das mache ich tatsächlich schon von Anfang an mit den Babys, wenn die 4, 5 Monate alt sind. Und auch das Kuckuckslied, das spielen wir mit Tüchern. Damit verstecken wir uns unter den Tüchern und machen halt Kuckuck, wenn wir wieder da sind. Und das ist die ganze Zeit nur auf La, La, La. Und das können die dann auch irgendwann mitsingen. Und es ist einfach so toll zu sehen, wie schnell sie das mitsingen können und wie sie es einfach nachmachen. Und wir holen die Tücher und dann fangen irgendwelche Kinder
meistens das sind dann schon aber schon, an. Lalala. Die sind dann schon ein bisschen älter oder sind nicht die auch unbedingt. 4, 5 Monate alt? Wenn die sich die Tücher holen?
Ja, die Eltern holen die dann raus.
Ach so.
Genau, und dann spielen die damit. Es kommt drauf an aufs Kind. Ne? Manche sind schnell in der Sprachentwicklung, manche später. Aber das ist tatsächlich in dem Babykurs schon. Da sind die Babys von 4 bis 18 Monate. Ist relativ groß die Spanne. Aber
kennst du das auch? Ich finde ja auch, was du sagst, ist richtig. Kinder sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich in der Sprachentwicklung. Und Eltern sind manchmal echt gestresst, wenn sie solche Angaben hören, ne? Wenn sie hören, Leihphase 3. bis 8. Monat und jetzt, mein Kind ist aber schon im 9. Monat und immer noch, das kann manchmal da Eltern ganz schön stressen. Da findet
ja auch ein totaler Wettbewerb statt unter den Eltern. Mein Kind kann das und das schon und dann denken die anderen, oh, meins kann das noch nicht. Also da geht der Leistungsdruck eigentlich schon los.
Genau, da muss man eigentlich auch auf die Eltern aufpassen. Ne? Also ich kenne das selber von mir. Ich war auch, mein Sohn hat lange nicht gesprochen, als alle anderen schon Romane erzählten. Und ich wurde auch nervös irgendwie. Dachte, muss ich jetzt was machen? Musste mich beruhigen, um da nicht jetzt irgendwie nervös oder irgendwelche Maßnahmen hektisch zu ergreifen. Und ich glaube, das ist heutzutage noch schwerer, da ruhig zu bleiben, oder?
Weil ja, so auch dieses Vertrauen zu haben ins eigene Kind. Ich glaube, dass es auch oft vergessen wird, weil auch immer mehr dazu neigen, irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Also der Kinderarzt sagt dann, so und so müsste es eigentlich sein. Es löst ja total den Druck aus. Aber ich habe gelernt bei meinem jüngeren Sohn, dass es total wichtig ist, auf das Kind zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass das Kind seinen Weg geht und den auch sicher geht und irgendwann die Sachen auch im Normalfall lernt. Also sich davon ein bisschen frei zu machen von diesem Druck.
Ja, also das merke ich tatsächlich auch oft, ne, dass das verglichen wird oder auch, mein Kind kann schon laufen, dein Kind kann noch nicht laufen. Ich habe eben gesagt, die Babykurse sind von 4 bis 18 Monate, wobei 18 Monate tatsächlich so ein Richtwert ist. Ne? Manche Babys wechseln schon in die Kleinkindkurse, wenn die 16 Monate alt sind, manche allerdings auch erst mit 20 Monaten so. Und ich sage den Eltern immer, bleibt lieber einmal länger bei den Babys und setzt den Kindern nicht so diesen Stress aus, dass sie schon mithalten müssen und hüpfen müssen und rennen müssen. Dann bleibt bei den Babys und führt sie langsam dahin, dass sie selber tanzen können und selber mit euch schaukeln und ne, drehen. Das ist aber schon so, ja. Und mit diesen Liedern können aber halt einfach alle mitmachen tatsächlich. Ne? Also dieses letzte, das Zierlemehl-Lied, das spielen wir mit Klanghölzern, ist ein Verstecklied. Dann machen die Kinder irgendwann alle so und dann sollen sie wieder zeigen. Und entweder spielen die Babys dann oder die Kinder mit den Klanghölzern oder sie rufen da. Und das können tatsächlich alle. Also es gibt kein Kind, was es nicht mitmacht. Irgendwann machen die das alle tatsächlich. Und das ist für die Eltern auch schön zu sehen, ne? Weil die sehen, ja, mein Kind macht das ja. Also. Und das ist das, was die Kinder nach Hause transportieren, wo ich dann die Rückmeldung kriege. Also wir spielen den ganzen Tag hier heute, das Trommellied und mit allem Möglichen, was wir finden. So. Und das ist einfach schön, auch mitzuerleben.
Hast du davon irgendeine Form von Aufnahme, die wir jetzt hier einspielen könnten?
Mm-mm. Habe ich nicht. Wir können singen zusammen, aber.
Ja, ich kenne es nicht, aber stimm mal an.
Welches möchtest du denn von den dreien?
Das Kuckuckslied.
La, 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 la. Kuckuck. La, 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 la.
Kuckuck. Kuckuck.
La, 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 la.
Kuckuck.
Genau.
Sehr schön.
Schön, aber die Melodie ist gar nicht so leicht. Ist mir nur aufgefallen.
Ja.
Sehr schön, ja.
Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir zu unserem Spiel, wobei das heute wir ein bisschen anders machen als sonst.
Heute sind wir beide auch mal wieder gefordert.
Ja.
Weil die Jana ja keine Kinderliedermacherin ist in der Form, haben wir, der Matthias und ich, uns überlegt, dass wir vier Zettel ziehen und uns eine Geschichte einfallen lassen zu den Begriffen, die wir ziehen. Und die Jana wird diese auf der Harfe vertonen. Ja?
Ja, genau.
Dann zieh du mal Nummer eins.
Dann zieh ich mal Nummer eins. Alpaka.
Oh, Kokosnuss.
Alpaka, mein Gott.
Oh, ah, nein, da darfst du nicht.
Darf ich nicht?
Ist rot.
Muss ich mal gucken hier. Nehme ich mal gelb. Herbst.
Inliner. Oh, es wird eine spannende
Alpaka,
Geschichte.
Alpaka, Herbst, Inliner und Kokosnuss. Und das geht jetzt sofort los, aber einen kleinen Umbau müssen wir wohl machen, damit man die Harfe auch gut hören kann. Könnt ihr einen wichtigen Teil leider nicht sehen, nämlich diese wunderschöne irische Harfe, das haben wir schon gelernt. Eine irische Harfe hat wie gesagt ungefähr die Größe von Lucia und an der höchsten
also
Stelle.
Riesengroß.
An der höchsten Stelle zumindest. Und es gibt also noch, die Konzertharfe ist noch größer, das haben wir schon gelernt. Hat auch, wie viele Saiten hat die irische Harfe jetzt?
37
und eine Konzertharfe?
48.
Okay, da ist, brauchst du noch eine größere Spannweite mit den Armen?
Ein bisschen, ja.
Und dann gibt es noch eine kleinere irische Harfe?
Genau, die hat dann oft 35 Saiten oder auch noch weniger Saiten, ja. Das ist unterschiedlich, genau.
Diese, mit denen die Kinder dann anfangen, die hat 35 oder?
Genau, geht vom großen C bis zum A3.
Ja, lass ruhig mal hören, kleinen. Das ist die Spanne. Jetzt einmal diesen
Das Glissando aufwärts und abwärts.
Was ich immer nicht verstehe, aber ist das denn eine chromatische Reihe, diese Harfe?
Nein, sie ist gestimmt, wenn alle Haken unten sind, in S-Dur. Sie hat Haken hier oben, an jeder Seite einen Haken.
Ja.
Mit dem Haken kann ich den Ton um einen Halbton verändern. Das sind quasi meine schwarzen Tasten vom Klavier.
Ah, okay.
Ne, ich habe, wenn ich ein C habe und den Haken hochstelle, habe ich ein Cis. Genau. Und ich habe jetzt drei Haken hochgestellt, und zwar von dem E, von dem A und von dem H. Das hat einfach den Grund, um eine größere Auswahl an Tonarten zu haben, die man dann spielen kann.
Ja.
Das heißt, wenn alle Haken unten sind, habe ich S-Dur, drei Bs. Und wenn ich alle Haken hoch habe, kann ich mit vier Kreuzen spielen.
Okay.
So, das ist einfach der Grund, genau.
Faszinierend.
Dann ist das jetzt die Jazz-Einstellung, wenn du mit Trompetern und Saxophonisten spielen musst.
Das ist jetzt ganz normal C-Dur, was wir haben.
Ach so. Also du hast ja gar nicht alle unten. Ich dachte eben, S-Dur ist ja immer so eine klassische Bläsertonart.
Das stimmt, ja.
Okay, lassen wir uns eine Geschichte einfallen.
Genau, untermalt von den Harfenklängen von Jana.
Fangen wir mit Herbst an, oder?
Es war Herbst.
Boah, bist du kreativ. Also es war Herbst. Und
die Bäume verloren schon ihre Blätter.
Ihre bunten Blätter, okay.
Ihre bunten Blätter.
Und ein Alpaka.
Im Alpaka-Gehege.
Nein.
Türmten sich langsam die Blätter auf.
Und das Alpaka
kaute.
Fraß die Blätter.
Fraß die Blätter, obwohl es eigentlich gar keine Blätter mochte.
Sondern?
Ja, sondern es sich nach seiner Lieblingsspeise Kokosmilch sehnte. Leider
wurde dann geschlürft.
Nee,
oder?
Leider war in dem Alpaka-Gehege gar keine einzige Kokosnuss. Und deswegen machte es sich auf die Reise.
Im Herbst.
Im Herbst.
Mit den bunten Blättern.
Es flog los. Ich weiß, Alpakas können nicht fliegen. Trotzdem, unser Alpaka flog hoch hinaus.
In die Wolken.
Über die Wolken.
Über die Wolken.
Über den Wolken flog es.
Und um das Alpaka rundherum waren lauter Kokosnüsse.
Im Himmel?
Ja.
Himmelskokosnüsse.
Ja. Und das Alpaka möchte eine Kokosnuss sich schnappen.
Aber es kommt leider nicht so ohne weiteres an die von ihm so begehrte Kokosmilch ran.
Ja. Weil in dem Moment, wo das Alpaka die Kokosnuss berührt, löst diese sich auf, denn es war eine Wolke.
Ach so, es war eine Scheinkokosnuss. Da muss das Alpaka jetzt landen. Auf einer Kokosplantage.
Lecker Kokosnüsse.
Und da waren ganz viele Leute, die Kokosnüsse geerntet haben. Und weil die Palmen aber so weit auseinander standen,
hatten sie Inliner.
Richtig, genau. Mit den Inlinern bewegten sie sich von Palme zu Palme. Und das Alpaka war im Reich seiner Träume. Aber die Kokosmilch hatte es immer noch nicht.
Da setzte sich das Alpaka ganz schön frustriert auf den Boden.
Und dann kam ein Mädchen mit ihren Inlinern angebraust und sagte, was ist dein Problem, Alpaka?
Ich finde keine Kokosmilch, aber ich brauche Kokosmilch, die ist so lecker.
Aber ist doch gar kein Problem, sagte das Mädchen. Hier hast du doch ganz viele Kokosnüsse.
Aber ich bekomme die Kokosnüsse nicht auf.
Naja, das ist doch kein Problem. Ich habe doch meine Kokosnussernter Inliner dabei. Die haben natürlich auch hinten an der Ferse so einen Öffnungsmechanismus für Kokosnüsse.
Wirklich?
Ja.
Bekomme ich dann jetzt meine Kokosmilch?
Jetzt bekommst du gleich deine Kokosmilch und tschak, tschak, tschak öffnete sie die erste Kokosnuss.
Ist die lecker. Haha, wie schön.
Und da war das Alpaka glücklich.
Und das Mädchen auch, oder?
Das Mädchen auch, weil es konnte ja dem Alpaka helfen. Das erlebt es auch. Das erlebt eine Kokosnussernterin auch nicht jeden Tag.
Und gemeinsam sitzen sie da und schlürfen Kokosmilch.
Ach, wie schön.
Schönes Instrument, oder?
Ja.
Und du spielst echt toll.
Danke.
Ja, komm,
unsere Geschichte war so mittelmäßig, aber wir haben uns irgendwann so ein bisschen eingeschwungen. Wir müssen es häufiger machen.
Kommen wir trotzdem zum Fragebogen?
Ja, ausnahmsweise.
Zum Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen.
Wir werden Geschichten erfinden üben, okay, Matthias?
Nachher ging es ja gar nicht so schlecht.
Eben. Fängst du an?
Überraschenderweise.
Immer willst du anfangen.
Die Frage Nummer eins ist die nach deinem ersten Kinderlied, wobei da du ja selber keine schreibst. Welches ist das erste Kinderlied, mit dem du in deiner Liedergartenausbildung in Berührung gekommen bist?
Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Das erste Kinderlied?
Oder das dich von den Socken gehauen hat, das du mitgenommen hast?
Also tatsächlich dieses Wenn ein schöner Tag beginnt.
Ach genau,
das würde ich sagen, ist das, was von Anfang an bei mir ist, würde ich sagen.
Gut.
Mhm.
Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
Neuen Input. Dass ich neue, schöne Lieder vielleicht kennenlerne. Ja.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Ich würde mir eine kleine Harfe kaufen. Ich spekuliere tatsächlich schon länger mit einer kleinen Harfe, die dann eine Reiseharfe ist, die ich dann noch besser und einfacher mitnehmen kann. Und die würde ich mir auf jeden Fall davon schon mal kaufen.
Die kostet 100.000
Nein,
Euro?
Nein, natürlich nicht. Da ist dann noch ganz viel anderes übrig. Weiß ich noch gar nicht genau, was ich dann damit mache. Aber das wäre das Erste, was ich machen würde.
Welches Thema würdest du gerne mit den Kindern in deinen Kursen mal bearbeiten, was du noch nicht bearbeitet hast?
Was ich noch nicht bearbeitet habe?
Mhm.
Ich glaube, da gibt es kein Thema jetzt, weil wir machen tatsächlich Jahreszeiten, wir machen Tiere, wir machen, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten.
Ist auch voll okay.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Du bist ja jetzt nicht drin, aber hast ja schon ein bisschen was davon mitbekommen.
Also auf jeden Fall lerne ich ganz viele tolle Sachen kennen, also schon allein durch euch und durch dich. Ich habe ja auch dein Liederbuch damals gekauft. Da habe ich schon ganz viele Sachen draus verwenden können. Ja, also yay. Ich bin da ganz dankbar darüber, dass es so vernetzt ist, dass man einfach viel Input bekommen kann, neue Sachen lernt, weil man sonst ja doch tatsächlich an seinen Routinen so festhält und immer wieder das Gleiche jedes Jahr aufs Neue macht. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass ich doch auch viele neue Sachen mit reinnehme.
Schön. Mhm. Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Wie meinst du jetzt Genre?
Du hast ja vorhin schon gesagt, du schwankst irgendwo oder du changierst irgendwo zwischen Klassik und Jazz vielleicht oder vielleicht sogar auch Pop in dem, was du machst. Wo ist dein Herz zu Hause am ehesten?
Also ich würde sagen, ich bin Musikpädagogin. Also mein Herz ist tatsächlich bei den Kindern. So? Ja. Denke ich schon. Also weil die Kinder mir einfach auch so am Herzen liegen, ne? Und es so toll ist zu sehen, wie sie sich entwickeln und was sie mitnehmen von der Musik.
Was ermöglicht einen leichteren Zugang zu den Kindern, Harfe oder Flöte?
Harfe, eindeutig. Weil ich habe da sofort, sobald ich spiele, ist eine ganze Schar Kinder um mich herum. Also sie kommen dann auch tatsächlich bis zur Harfe vorne hin. Ja.
Und das, obwohl es so ein Rieseninstrument ist. Mhm. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, mit Kindern zu arbeiten?
Ich glaube, meine Offenheit, meine Fröhlichkeit, vielleicht meine Empathie.
So. Reicht voll aus.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zu einer Party bei den Carter Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt und Musikwelt da, unter anderem Wolfgang Amadeus Mozart, Rolf Zukowski, Volker Rosin, Deborah Hanson, Conant. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, ein Lied vorzutragen. Welches spielst du?
Ich spiele eins von Mozart, glaube ich, weil das einfach die Harfe noch mehr zeigt, was alles möglich ist auf der Harfe und wie sie einfach klingen kann. Die Vielfalt der Harfe. Ja. Ein Vogelfänger vielleicht oder so.
Da wären wir wieder beim Thema Vögel. Ja,
du kommst doch immer wieder drauf zurück.
Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Liedergarten, kann man davon leben? Was antwortest du ihm?
Kann man, ja. Also man muss halt, wenn man selbstständig ist, ist man halt selbst und ständig. Aber wenn man das Herzblut da reinsteckt und wenn man das so gerne macht, wie ich es mache, kann man davon leben. Und da kommt auch kein Corona dazwischen.
Sehr schön.
Ja,
das gut. Ist sehr toll.
Ja.
Ja, und damit sind wir schon durch mit den 10 Fragen und auch schon mit unserer Podcast-Folge. Dankeschön, Jana.
Ja, gerne. Schön, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, dass du hier bei uns, also bei uns ist ja Quatsch, sondern wir sind ja auch zu Gast im Kanal 21 in Bielefeld. Du bist ja hier quasi mehr zu Hause als wir. Du hast ja auch erzählt, dein Mann hat hier auch ein Konzert aufgezeichnet. Mhm. In den Räumen von Kanal 21, ist nämlich eigentlich ein Fernsehstudio und heute werden wir hier betreut von Maurice, der uns hier technisch mitschneidet und für den guten Ton sorgt.
Wir werden wieder eine Playliste machen zu der Podcast-Folge, da könnt ihr euch alle Lieder, über die wir gesprochen haben, nochmal anhören, fast alle, das eine gibt es ja nicht, ein oder andere. Aber ja die wir finden, die werden auf dieser Playliste landen. Die findet ihr bei Spotify oder in den Shownotes von unserem Podcast, richtig?
Genau, in den Shownotes werdet ihr drauf hingeführt. genauso wie auf, wie war noch jetzt mal die Abkürzung? HUPAM?
Nee, Harpan.
Harpan. Harpan. Da gibt es nämlich eine Homepage, da kann man auf Jana und ihren Mann stoßen, die gemeinsam Harfen- und Panflötenkonzerte machen.
Wenn ihr Fragen habt an uns oder an Jana, dann könnt ihr uns schreiben oder ihr schreibt der Jana direkt. Wir freuen uns über alles, über Feedback, über Kritik, über Lob, über Sternebewertungen.
Sterne, vor allen Dingen mit Vorliebe 5-Sterne-Bewertungen und Rezension.
Uns, wenn ihr uns teilt in euren Stories bei Instagram oder Facebook oder sonst wo, auf uns aufmerksam macht, darüber sprecht, weil nur so können wir noch mehr Menschen erreichen, die sich für Kindermusik interessieren und sich dafür begeistern.
Wenn ihr euch weiter interessiert und vielleicht mal an der Kongress AG teilnehmen wollt, dann kommt auf unsere Homepage
www.kindermusik.de
und meldet euch dort an. Und ansonsten ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen.
Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.